ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Zuversicht trotz Zerstörung. Die Ukraine im dritten Kriegssommer.
In unseren Nachrichten ist der Krieg in der Ukraine in den Hintergrund geraten. Nur selten gibt es wichtige neue Informationen. Dieser Krieg dauert nun schon mehr als 2 Jahre, 29 Monate, um genau zu sein. In den letzten Wochen und Monaten waren vor allem die russischen Truppen erfolgreich und haben Geländegewinne erreicht. Aber eine entscheidende Wende bedeutet das noch nicht. Für die Menschen in der Ukraine ist es ein schweres Leben, selbst wenn sie nicht in der Nähe der umkämpften Front leben. Immer wieder Bombardierungen, Luftalarm, Stromabschaltungen und im Kopf immer dieser Krieg. Wie gestaltet sich der Alltag der Menschen? Was ist anders als früher? Wir haben länger nicht nachgefragt bei der Germanistin Oksana Matitschuk. Sie ist Leiterin der ukrainisch-deutschen Kulturgesellschaft in Tschernowitz. Gestern Nachmittag habe ich sie erreicht und habe sie gefragt, worunter leiden Sie seit Kriegsbeginn denn besonders in Ihrem Alltag?
Ja, es gibt Probleme, die man bewältigen kann. Stromausfälle sind kein Problem. Ich leide meistens darunter, was mit dem Land passiert und darunter, wie viele Menschen wir verlieren. Und ich wünsche, dass dieses Imperium irgendwann zerfällt. Aber ich weiß, dass es eine natürlich hoffnungslose Sache ist.
Diese Stromabschaltungen beeinträchtigen Sie natürlich im Alltag. Werden Sie davon überrascht oder gibt es da Vorabwarnungen?
Überrascht sind wir überhaupt nicht. Ich meine, die Infrastruktur ist ja zerstört, aber es ist nicht so, dass man irgendwann Strom bekommt, zufälligerweise. Es gibt für jeden Tag einen Stromplan. Wir sehen, wann es Strom gibt und wann wir stromfrei sind. Man kann sich darauf einstellen. Manchmal passiert aber auch, dass die Stromabschaltungen häufiger sind, weil die Situation eher schlechter ist. Oder wie heute hatten wir dann wirklich eine Stunde länger Strom im Büro. Das war schön.
Da freut man sich dann über solche Kleinigkeiten. Seit Kriegsbeginn, also seit jetzt bereits fast 2,5 Jahren, arbeiten Sie ja auch ehrenamtlich. Was machen Sie da genau und wie hat sich das in den letzten Wochen entwickelt?
Oh, wir haben uns in den letzten Monaten professionalisiert. Es gibt seit Dezember neue Regelungen für die Einführung der humanitären Hilfe, der Hilfsgüter. Wir haben unseren Kulturverein offiziell registriert. Es ist ein elektronisches Register. Man muss Zollerklärungen vorab ausfüllen, was kommt und danach exakt buchführen, was, wo, wohin verteilt wurde. Das ist ein großer Aufwand, das ist viel Bürokratie, aber wir haben inzwischen sehr, sehr gute Partner, Hilfsorganisationen und wir sind froh, dass wir das machen dürfen.
Was bekommen Sie da? Wie sieht die Hilfe aus?
Das ist sehr unterschiedlich. Vor allem sind das Lebensmittel und Hygieneartikel, aber manchmal, wie zum Beispiel vor einigen Wochen, kam aus der Schweiz eine große Lieferung mit elektrischen Betten, mit der Ausstattung für die Rehabilitationsklinik. Das wird auch jetzt über unseren ursprünglichen Kulturverein abgewickelt. Es sind mobile Öfen, es sind Generatoren, Ecoflows, Kleider, wirklich sehr, sehr unterschiedliche Sachen.
Unser Thema heißt heute Zuversicht trotz Zerstörung. Sie leben in Tschernowitz, das ist nicht direkt an der Front. Wie oft haben Sie denn Luftalarm? Wie zerstört und verwundet ist Ihre Stadt?
Na, die Stadt ist nicht zerstört. Es ist eine der sichersten Städte, regionalen Zentren überhaupt. Wir merken das jetzt zum Beispiel an den Zahl der Immatrikulationsanträgen, weil gerade die Immatrikulation läuft. Die Luftalarme werden weitestgehend ignoriert inzwischen. Aber wir sprechen jeden Tag mit Menschen, mit Binnengeflüchteten. Wir haben sehr, sehr viele inzwischen, die wir betreuen, sage ich mal. Und natürlich sind viele Kollegen, Bekannte, Freunde an der Front. Man ist permanent sozusagen im Ausnahmezustand.
Sie haben uns im Vorfeld schon gesagt, was Sie am meisten deprimiert, sind 2 Sachen. Zum einen Meldungen von der Front, dass Munition fehlt. Wie groß ist Ihre Sorge, dass die Ukraine diesen Krieg doch verlieren könnte?
Meine Sorge ist, was bedeutet das konkret, wenn die Ukraine den Krieg verliert? Ich glaube, es ist das möglichst schlechteste Szenario, das man sich ausdenken kann. Ich wage gar nicht, mir vorzustellen, was es bedeutet. Ich kann für mich sagen, mein Leben wäre damit beendet. Ich möchte nicht im Exil leben und ich möchte auf gar keinen Fall unter den russischen Barbaren leben. Das käme für mich nicht in Frage.
Das Zweite, was Sie umtreibt, sind die vielen Korruptionsfälle. Die Korruption war ja schon vor dem Krieg eines der größten Probleme in der Ukraine. Wo macht sich die Korruption für Sie bemerkbar?
Wir hören leider immer wieder von der Korruption auf allen möglichen Ebenen. Es ist weniger geworden, würde ich meinen, in meiner unmittelbaren Umgebung, sage ich mal so, die Universität. Aber im militärischen Bereich, in der Politik, in der Baubranche, selbst in der Energiebranche hört man immer wieder von Missbrauch. Und das ist, was mich wahnsinnig rasend macht, dass es Menschen gibt, die willentlich und wissentlich dermaßen ihre Position missbrauchen und das im Zustand, wo wir wirklich unter Existenzbedrohung sind.
Sie arbeiten ja mit vielen anderen zusammen, die sich eben einsetzen für ein besseres Leben, auch unter diesen extremen Bedingungen. Wie erleben Sie die Stimmung aktuell?
Man ist durch gegenseitige Hilfe. Es ist wirklich so, dass man als Netzwerk von Freiwilligen, von Ehrenamtlichen sich austauscht, sich unterstützt, manchmal auch mit Hilfe des schwarzen Humors. Aber es ist wirklich ein Netzwerk, wo viele Fäden tragen. Ich glaube, ohne würde man schon längst verzweifeln.
So lange schon Krieg und ein Ende der Angriffe aus Russland ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, die Ukraine scheint immer mehr unter Druck zu geraten. Das Land ist in Teilen zerstört, die Bevölkerung zermürbt. Viele Soldaten haben schon ihr Leben für ihr Land verloren. Und es gibt wenig Hoffnung, dass das bald ein Ende haben könnte. Wie kann man in so einem Land weiterleben? Wie kann eine effektive Verteidigung organisiert werden? Darüber spreche ich mit Nico Lange. Er ist Militärexperte und Senior Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz und lehrt auch am Lehrstuhl für Militärgeschichte der Universität Potsdam und an der Hertie School of Governance in Berlin. Herr Lange, Sie reisen ja häufiger in die Ukraine. Wie nehmen Sie das Land wahr? Wie zerstört ist die Ukraine?
Ja, es gibt Abschnitte, Städte, Orte, an denen ist man. Da bekommt man gar nicht mit, dass Krieg ist. Die Leute gehen ihrem Alltag nach, so gut es geht. Die haben da auch so gewisse Art, stoisch zu sein, entwickelt und machen einfach weiter. Natürlich gibt es immer wieder Luftangriffe in vielen Städten und man sieht dann auch, wenn man sich länger dort aufhält, zerstörte Gebäude, andere Dinge. Aber je näher man nach Osten kommt, an die Front, desto mehr ändert sich alles, desto mehr sieht man Militär und dann gibt es eben auch Städte, die vollkommen zerstört sind und Orte, an denen man sich fragt, wie halten die Menschen das hier überhaupt noch aus? Das ist nach 2,5 Jahren wirklich schlimm. Man kann die Ukrainer nur bewundern, dass sie mit so einer gewissen Grimmigkeit ihr Leben weiterleben und ihr Land weiter verteidigen.
In den vergangenen Tagen und Wochen hört man vor allem von Geländegewinnen der russischen Truppen. Wo stehen wir derzeit in diesem Krieg?
Ja, die Ukraine hat es geschafft, die Offensive im Gebiet Kharkiv zurückzuschlagen. Und Russland hat da so hohe Verluste erlitten. Aber gleichzeitig im Donbass ist Russland in der Lage, langsam immer weiter voranzukommen. Und das Hauptproblem ist, dass Russland Tausende von Gleitbomben im Monat einsetzt und die Ukraine hat im Moment kein Gegenmittel gegen diese Gleitbomben. Man muss sich das so vorstellen, dass eine Ortschaft mit diesen Gleitbomben erstmal lange bombardiert wird, im Grunde kurz und klein geschossen wird und dass dann die Russen ganz langsam vorrücken. Und das sind keine großen ausgefeilten Operationen, aber auf diese Weise kommt Russland langsam, aber sicher Meter für Meter voran und in der Ostukraine geht dann eben für die Ukraine Meter um Meter verloren.
Was könnte die Ukraine diesen Gleitbomben entgegensetzen, wenn entsprechende Hilfe käme?
Ja, gegen die Gleitbomben helfen moderne Kampfflugzeuge, die in der Luft sind und die russischen Flugzeuge, von denen diese Gleitbomben kommen, weiter draußen halten. Gegen Gleitbomben hilft, wenn man die Genehmigung hat und die Waffen, um die Stützpunkte, von denen die russischen Flugzeuge starten, unter Feuer zu nehmen und natürlich hilft auch, wenn man moderne Luftverteidigungssysteme hat. Aber die Nutzung der westlichen Waffen ist weiter beschränkt und die Luftverteidigungssysteme sind zwar angekündigt, aber kommen nicht in die Ukraine. Die Ukraine ist ein sehr großes Land, bräuchte auch sehr viele von diesen Luftverteidigungssystemen. Und dass es diese Lücke gibt, das nutzt Russland eben gnadenlos aus.
Wir hören heute Morgen auch in den Nachrichten, dass die Ukraine ihre eigene Waffenproduktion hochfahren will. Welche Möglichkeiten gibt es da für die Ukraine?
Ja, die Ukraine ist ein Land, das sehr leistungsfähig ist bei der Rüstungsindustrie, das vor dem Krieg auch war. und jetzt umgestellt hat und trotz des Krieges viele Dinge produziert, Drohnen, möglicherweise bald auch Raketen, aber auch zum Beispiel Artillerie. Und es ist jetzt schon so, dass zum Beispiel ein Unternehmen in der Ukraine mehr Haubitzen pro Monat produziert, als wir vorher in Europa produziert haben, alle gemeinsam. Also da gibt es schon eine hohe Leistungsfähigkeit. Wir müssen nur mehr Geld investieren. Ein Teil der Militärhilfen, die wir immer wieder zusagen, an Geld direkt in die ukrainische Industrie investieren und nicht nur unsere Dinge an die Ukraine verkaufen.
Es stehen Wahlen in den USA an. Bisher unterstützen die USA die Ukraine ja massiv. Was würde es bedeuten, wenn Trump an die Macht kommt und möglicherweise jegliche Hilfe für die Ukraine beendet?
Ja, man weiß nicht, was es bedeutet, wenn Trump Präsident der Vereinigten Staaten wird. Die Republikaner haben unterschiedliche Auffassungen intern, wie es bei der Ukraine weitergehen soll. Und ich glaube, für uns ist das der Hinweis, egal wer Präsident wird in den USA, die Europäer müssen leistungsfähiger sein, müssen mehr produzieren, aber vor allen Dingen auch eine Entschlossenheit entwickeln. Warum helfen wir denn jetzt der Ukraine? Was wollen wir denn eigentlich erreichen? Weil ehrlicherweise hat Deutschland, auch Europa, das nie geklärt.
So schlecht wie jetzt stand es noch nie um die Energieversorgung in der Ukraine. Immer wieder greift Russland die kritische Infrastruktur an mit Drohnen und Raketen. Zeitpläne für Stromausfälle sollen dafür sorgen, Energie zu sparen und die verfügbaren Kapazitäten zwischen Industrie und Haushalten aufzuteilen. Große Betriebe sollen noch mehr Energie importieren, so der aktuelle Beschluss der Regierung. Was das alles bedeutet, berichtet uns Maria Fedorova und sie beginnt bei der Medikamentenversorgung.
Tabletten, Sprays, Ampullen. Bei dem Pharmahersteller Pharmac in Kiew läuft die Produktion auch im Krieg weiter. In den Laboren werden Tests durchgeführt. Und das erfordert Energie, viel Energie, sagt der Leiter des Konzerns Volodymyr Kostyuk. Sei es für Technik oder die Räume, die kühl bleiben müssen. Obwohl die Ukraine viel zu wenig Energie produziert. Als es im Winter 2022 zu den ersten Stromunterbrechungen kam, war es sehr kritisch für uns. Dann mussten wir die Dieselgeneratoren anschmeißen, um weiterarbeiten zu können. Wir mussten die Produktion immer wieder unterbrechen. Die gesamte ukrainische Wirtschaft ist betroffen, sagt Alexander Harchenko, der seit Jahrzehnten als politischer Berater für Energiefragen tätig ist. Es gibt keine Industrie, keine Branche, die keinen Schaden davon getragen hat. In manchen Betrieben ist es besonders heikel. Wer dort die Produktion aussetzt, verliert die Ergebnisse einer ganzen Woche oder des gesamten Monats. So schlecht wie jetzt stand es noch nie um die Energieversorgung in der Ukraine. Fast alle Wärme- und Wasserkraftwerke sind außer Betrieb. Das größte Atomkraftwerk Europas in Saporischschja ist russisch besetzt. Das große Wasserkraftwerk Kachowka wurde letzten Sommer zerstört und die Angriffe gehen weiter. Seit Frühjahr 2024 nimmt Russland Anlagen zur Stromerzeugung noch stärker ins Visier. Mit Raketen und Drohnen. Gerade befindet sich unsere Energieinfrastruktur in einem dauerhaften Krisenzustand. Seit Beginn des großen Angriffs wurden bis zu 70% aller Energiekapazitäten des Landes zerstört. So Volodymyr Omelchenko, Energiefachmann beim Think Tank Razumkov-Zentrum in Kiew. Die verfügbare Energie kommt nun aus den AKWs unter ukrainischer Kontrolle. Die zweitgrößte Quelle sind erneuerbare Energien. Zum ersten Mal in der Geschichte der Ukraine. Nur, das reicht nicht. Die Situation ist unglaublich schwierig. Wer ins Büro von Omelchenko will, muss zu Fuß in den 7. Stock. Der Fahrstuhl ist außer Betrieb, denn Stromausfall ist Alltag in fast allen Regionen der Ukraine. Seit Mai wird der Strom nach Zeitplänen abgestellt. Das Ziel? Energie besser aufteilen und sparen. Kleine Büros, Geschäfte und Gastronomie haben ihren Betrieb längst angepasst. So wie hier in Kiew, wo überall Generatoren warten. Auf dem Gelände des Konzerns Pharmac sind Dieselgeneratoren mittlerweile von einer Mauer umgeben. Das soll sie vor russischen Drohnen und Raketen schützen. Der Leiter Volodymyr Kostyuk meint aber, man muss diese Generatoren warten, tanken. Mit der Zeit haben wir verstanden, dass es auf Dauer nichts bringt. Deswegen hat die ukrainische Regierung Ende Mai eine Gesetzesnovelle beschlossen. Alle Betriebe, die nicht zur kritischen Infrastruktur gehören, müssen mehr importieren, und zwar mindestens 80% ihres Energieverbrauchs. Damit vermeiden sie die geplanten bekannten Stromausfälle. Wenn die Unternehmen nicht mehr importieren, dann muss man die Energie auf Kosten der privaten Verbraucher umverteilen. Die Menschen werden in diesem Fall noch weniger haben und wir sind jetzt schon ziemlich eingeschränkt. Sie sehen ja, hier in Kiew gibt es an manchen Tagen bis zu 12 oder 14 Stunden keinen Strom. Wir haben also die Wahl zwischen einer nicht so guten und einer noch schlechteren Option. Denn auch der Stromimport hat seine Tücken. Er ist teuer, Strom kann auch nicht unbegrenzt über die Grenze fließen. Deswegen setzen große Betriebe wie Farmag auf den Umbau des Energiesektors. Der große Trigger waren die Angriffe dieses Jahres. Deswegen haben wir Gaskolbenanlagen bestellt, die genug Strom und Wärme für unseren Betrieb erzeugen können. Die Hoffnung, schon im Herbst unabhängig Energie produzieren, dazu rät auch Volodymyr Omelchenko vom Rosumkow-Zentrum. Wir müssen uns schnell erneuern. Wir haben keine Zeit, riesige Wärme- und Wasserkraftwerke zu bauen, wie in der Sowjetzeit. Dazu kommt, anders als riesige postsowjetische Kraftwerke und Staudämme, wäre ein Netz solcher Mini-Kraftwerke einfacher vor russischen Angriffen zu schützen, erklärt Alexander Harchenko. Weil dieses System absolut dezentralisiert wäre. Wir sprechen von Hunderten und Tausenden kleinen Objekten überall in der Ukraine. So viele Raketen, um sie alle zu zerstören, wird man nicht haben. Es ist viel zu kostspielig. Auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky will den Ausbau von Solaranlagen und Gasturbinenkraftwerken vorantreiben. Gleichzeitig werden in der Ukraine trotz Krieg neue Atomreaktoren hochgezogen. Letztes Jahr stimmte die Regierung dieser Strategie des Energieministeriums zu. Die Ukraine befindet sich im Wettlauf gegen die Zeit, denn ein drohender Blackout des Landes bleibt eine reale Gefahr.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Der Sommer hat etwas Leichtes, etwas Unbeschwertes. Aber wie sieht so ein Sommer aus, wenn Krieg herrscht, wie in der Ukraine? Heute, vor genau 2 Jahren und 5 Monaten, hat Russland die Ukraine überfallen. Seitdem wird gebombt, geschossen, getötet und verletzt. Im großen Stil hat der Westen die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf unterstützt. Aber ob das am Ende ausreichen wird, das wird sich wohl noch zeigen. Wie aber ist der Alltag in der Ukraine nach so vielen Tagen, Wochen, Monaten? Luftalarmen, Beschuss, Leid und Zerstörung. Wie gestaltet sich das Leben im Krieg? Darüber habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Mit Christoph Brumme. Er ist Autor und Schriftsteller, lebt seit mehr als 8 Jahren in der Ukraine und zwar in Poltawa, einer Stadt rund 300 Kilometer entfernt von Kiew. Herr Brumme, greifen wir mal dieses Sommergefühl auf. Rausgehen, Ferien, schwimmen gehen, das Leben genießen, das ist ja vor allem für Kinder und für Jugendliche ganz wichtig. Wie sieht das denn bei Ihnen in Poltawa aus? Ist das trotz allem auch noch möglich?
Also man sieht natürlich viele Kinder im Stadtbild jetzt während der Ferien, aber man sieht auch oft weinende Kinder. Man sieht Kinder, die mit Großmüttern unterwegs sind, weil die Mütter arbeiten müssen. Es ist oberflächlich betrachtet ja eine Art von gespenstischer Normalität. Was Sie zum Baden sagen, es hat sehr viele Badeunfälle gegeben in letzter Zeit. Das hat mich auch wieder sehr gewundert. Und das Einschneidendste im Alltag sind natürlich die Stromausfälle, die Stromsperren. Mehrere Stunden am Tag gibt es keinen Strom, dann versuchen die Geschäfte und die Restaurants mit Generatoren zu arbeiten oder sogar Geldautomaten, die mit extra Generatoren betrieben werden. Das wirkt sich natürlich wiederum auf die Preise aus, das wirkt sich aus auf die Inflation, die Löhne und Gehälter halten nicht mit. Ja, schwierig.
Jetzt sagen Sie gespenstische Normalität. Wie hat sich das denn entwickelt in der vergangenen Zeit? Ist das irgendwie möglich, auch einen, wie soll ich sagen, unbeschwerten Moment mal zu erleben, auch diese ganzen Sorgen und das Leid einfach mal wegzuschieben, um doch irgendwie ein normales Leben führen zu können?
Also mir selber gelingt es gar nicht. Heute Nacht zum Beispiel war 3-mal Luftalarm und jedes Mal kurz nachdem ich eingeschlafen war. Und ich habe vielleicht 2-3 Stunden in der Nacht geschlafen. In meiner Wohnung sind 28, 29 Grad. Wenn ich tagsüber spazieren gehe, ich habe den Krieg eigentlich immer im Kopf. Und wenn ich ja so etwas wie unbeschwertes Leben sehe, bin ich trotzdem schockiert, dass so etwas möglich ist.
Jetzt zeigen sich die Angriffe Russlands in den unterschiedlichen ukrainischen Regionen ja durchaus verschieden. Wie ist das denn bei Ihnen in Poltawa? Jetzt haben Sie gesagt, es gibt Luftalarm. Sie sind also auch direkt betroffen von Angriffen. Wie groß ist das Risiko, auch möglicherweise persönlich verletzt zu werden?
Also gefährlich ist es ja in der Ukraine überall. Die Grenze zu Russland ist Luftlinie etwas mehr als 100 Kilometer entfernt. Aber tatsächlich hat es bei uns in den letzten 2,5 Jahren sehr, sehr wenige Treffer nur gegeben. Vor kurzem in den Vororten wurde eine Frau getötet, da wurde ein Wohnviertel getroffen. An und für sich ist bei uns, sagen wir immer mathematisch gesehen, das Risiko relativ gering, getroffen zu werden. Mhm. Aber schon, wenn ich zum Beispiel ins Sanatorium gehe, da ist ein Freund von mir, ein Offizier, der zweimal an der Front verwundet wurde. Da habe ich ja einige Männer gesehen, denen die Beine oder Arme amputiert werden mussten. Das ist natürlich ein schrecklicher Anblick und das habe ich ja ständig im Kopf, auch weil ich als Freiwilliger arbeite und versuche, Medikamente und Geld und so weiter in die Frontgebiete zu bringen. Man bekommt den Krieg einfach nicht aus dem Kopf.
Wie sieht es denn aus mit der allgemeinen Stimmung, auch was die kommenden Monate angeht? Denn das zehrt ja alles wahnsinnig an den Kräften. Der Krieg hört und hört einfach nicht auf. Wie blicken denn die Menschen in Poltawa in die Zukunft?
Ja, das Schlimme wird natürlich sein, der Winter. Also wie wir den Winter überstehen können, das ist noch völlig unklar. Die Russen zerstören ja systematisch die Energieanlagen, betreiben sozusagen eine Politik der verbrannten Erde, versuchen die Bevölkerung zu vertreiben. Die Hitze ist schwer auszuhalten, aber im Winter die Kälte, das wird wirklich brutal und hart. Und da haben alle ein bisschen Furcht davor, glaube ich.
Wie sieht's denn aus mit der Versorgung mit Lebensmitteln? Den Strom, die Energie haben Sie schon angesprochen, aber ist denn auch genug zu essen da in den Supermärkten, die Produkte, die man zum täglichen Leben braucht?
Also für die Zivilbevölkerung sind praktisch alle Produkte verfügbar. Ich wüsste nicht, woran Mangel herrschen sollte. Vor allem jetzt im Sommer sind natürlich Gemüse und Obst und so weiter aus den Gärten und von den Feldern gut im Angebot, aber auch wieder mit höheren Preisen als im vorigen Jahr. Und für viele ältere Menschen vor allem ist es sehr, sehr schwierig dann. Also hier Melonen zum Beispiel sind aus meiner Sicht sehr preiswert, aber für ältere Menschen, die eine Rente von 100, 150 Euro vielleicht im Monat haben, ist selbst so eine, ja, im Sommer selbstverständliche Frucht schwer zu kaufen.
Herr Brumme, jetzt ist es ja so, Sie stammen ja aus Deutschland und leben schon seit vielen Jahren in der Ukraine. Sie könnten ja theoretisch auch entscheiden, ich verlasse das Land, ich gehe wieder zurück. Aber Sie wollen in der Ukraine bleiben. Warum ist das so?
Ja, weil ich glaube, dass ich hier eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen habe, dass ich hier helfen kann. Und meine Freunde und Bekannten möchte ich nicht im Stich lassen. Und es tut mir auch gut, hier einen gewissen Respekt zu erfahren dafür, dass ich hier geblieben bin. Deswegen, ich möchte zwar im August so eine Art Arbeitsurlaub in Deutschland machen, aber danach möchte ich auch wieder zurückkommen.
Herr Brumme, Sie engagieren sich ja auch ehrenamtlich, versuchen zu helfen, wo es geht. Wenn man jetzt von Deutschland aus helfen möchte, was brauchen die Menschen? Wie kann man das am besten machen?
Also am effektivsten ist es tatsächlich, Geld zu spenden, weil hier vor Ort die meisten Produkte preiswerter sind als in Deutschland. Und natürlich auch der Transport wegfällt und die Bürokratie über die Grenze wegfällt. Aber bei bestimmten Produkten herrscht natürlich auch Mangel, zum Beispiel Transportfahrzeuge, Pkw, kleine Autobusse, mit denen Versorgungsgüter in die Frontgebiete gebracht werden können. Die sind besser in Deutschland oder im westlichen Ausland zu kaufen. Aber leider ist die Spendenbereitschaft ja stark zurückgegangen.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.